Also erstmal möchte ich nochmal sagen, dass ich mich sehr wohlfühle, hier zu sein. Ich freue mich und ich möchte mich bei euch als Gemeinde bedanken. Vielleicht war das eine kleine Überraschung für den einen oder anderen und er hat es nicht ganz so kommuniziert bekommen, aber wir als Jugendgruppe der Josor-Gemeinde U-Turn heißen wir. Wir sind so am Höhepunkt waren wir 24, 25 Leute, waren nicht ganz alle dabei, die in unserer Jugend sind. Wir durften jetzt, heute ist der 9. Tag bei euch sein und natürlich haben wir gesagt, wir wollen dieses Jahr eine Jugendreise machen, eine etwas entspanntere, vielleicht kleinere Jugendreise, ist mehr so ein gemeinsames Wohnen, nicht bei uns in der Gemeinde, sondern hier. Und es gab tatsächlich ein paar aus meiner Jugendgruppe, die Hamburg noch nicht kannten. Das ist echt, ja. Und das war mit auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, hey, warum nicht einfach mal nach Hamburg kommen und diese Gemeinde kennenlernen. Wir durften letzte Woche auch schon im Gottesdienst sein und meine Jugendlichen in meiner Jugendgruppe sehen ein bisschen müde aus. Das liegt daran, dass sie so begeistert sind von eurem Fischmarkt, dass sie diese Woche schon wieder da waren, also einige. Und ich möchte ganz kurz an euch sagen, ist nicht schlimm, wenn ihr einnickt. Alles okay. Bitte nur nicht schnarchen, das wäre wichtig. Die Predigt heute ist vielleicht eines der Themen, die von denen ich sagen würde, das hat mir irgendwie, Gott zeigt mir immer wieder Dinge, beziehungsweise ich darf an diesem Thema mehr und mehr lernen. Das heißt, wenn ich predige, dann habe ich immer das Gefühl, ich predige auch zu mir selbst. Und deswegen habe ich eines, das war das Faszinierende, ich wurde vor Wochen gefragt, Alex, was ist denn dein Thema? Und ich kenne das gar nicht. Musste das festlegen, relativ früh. Dann habe ich irgendeins genannt und gesagt, okay, dann das. Und war dann spannend für mich, dann im Nachhinein was vorzubereiten. Und heute ist ein Thema, wo es thematisch insgesamt um Identität geht. Die Frage nach dem, wer ich bin und was passiert mit mir? Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die nicht nur Jugendliche sich stellen sollen, spätestens in der Pubertät dann, sondern auch wir insgesamt fragen können, hey, was für eine Person bin ich? Was macht mich aus? Und da geht es nicht nur um so äußerliche Dinge wie, wie sehe ich aus oder was kann ich nicht, sondern was ist meine Persönlichkeit? Wieso komme ich dazu, die Entscheidung zu treffen, die ich treffe? Und ich habe die Erfahrung selbst für mich gesammelt und darf das immer wieder beobachten, dass gerade wenn Jesus in das Leben eines Menschen kommt, dass genau dieser Punkt der Frage, wer bin ich, einfach angegangen wird oder auch sogar angegangen werden sollte. Und wir einfach da nochmal reflektieren dürfen, hey, wer bin ich eigentlich in Jesus? Was macht es mit mir, dass er bei mir ist, dass er auf einmal eine Rolle in meinem Leben spielt? Und so ist das ein Thema, was auch zustande kam. Ich war vor einigen Wochen schon mal in dieser Gemeinde und war nicht zu einem Gottesdienst, sondern ich war in Barmbek Nord hauptsächlich. Und dann durfte ich aber bei einem Geburtstag sein von einer Person aus dieser Gemeinde. Also ich kam an und wurde quasi mit eingeladen. Ich kannte die Person nicht, es war Annette, die meisten werden sie wahrscheinlich kennen. Und dann kam ich hier ran, in die Gemeinde kam ich an und dann hieß es, jeder braucht einen Zettel, auf dem man seinen Namen schreibt und dann, wie man Annette kennt. Problem Nummer eins, ich kenne Annette gar nicht und sie mich auch nicht. Und dann habe ich aufgeschrieben, Bruder von Joni, weil das mein einziger Bezug zu Annette war. Ich habe die Frau noch nie in meinem Leben vorher gesehen, glaube ich zumindest. Und das war meine Identität in dem Moment, dass ich auf meinem Zettel schreiben musste, ich bin der Bruder von Joni. Und vielleicht sitzt auch der ein oder andere da und denkt, ah, Alex, du hältst das Mikro genauso wie dein Bruder. Das wurde mir letzte Woche gesagt, ja, als mein Bruder hier gepredigt hat. Ist gut möglich. Wir haben ja auch viele Jahre miteinander zusammen gewohnt. Und aber das Interessante ist, ich bin ja noch viel, viel mehr. Auch auf dem Geburtstag bin ich ja noch viel mehr als der Bruder von Joni. Und ja. Und so hattest du auch gerade gefragt, wer ich bin. Und sicherlich würde ich sagen, ich bin Alex, ich bin auch Ehemann und Vater. Ich habe eine kleine Tochter, die ich wirklich extrem vermisse. Meine Frau, meine Tochter, also ich konnte sie jetzt 9 Tage nicht sehen. Ich vermisse sie sehr und ich freue mich schon sehr darauf, sie heute Abend bzw. morgen früh zu sehen. Denn meine Tochter wird schlafen, wenn ich komme. Und irgendwie gehört auch zu meiner Persönlichkeit, dass ich Pastor bin. Ich bin nicht euer Pastor, ich bin Pastor einer anderen Gemeinde, aber das kommt dann auch irgendwann. Und viel, viel, viel mehr gehört noch dazu. Und heute soll diese Predigt genau darum gehen, so wer wir sind und was Gott im Grunde in uns bewirken kann, wer wir sind. Und ich würde gerne eine Bibelstelle vorlesen, die steht geschrieben in Johannes 7, Abvers 37 bis 39 aus der Elberfelder Übersetzung. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Und Vater im Himmel, ich lade dich jetzt ein, dass du unsere Herzen berührst und dass du uns diese Bibelstelle offenbarst, dass du uns diese Bibelstelle zeigst, Herr, was du damit meintest. Bitte ich, dass du die Worte, die ich spreche, lenkst, Herr, und dass du die Herzen der Hörer einfach öffnest für das, was du bereithältst. Amen. In den verschiedenen Evangelien, wenn man mal sich die Mühe gemacht hat und sie mal parallel gelesen hat, dann merkt man, dass verschiedene Facetten aufgezeigt werden. Das Johannesevangelium zeigt einen Jesus ganz anders als ein Matthäusevangelium. Beispielsweise im Matthäusevangelium ist Jesus mehr Mensch. Ja. In einem anderen Evangelium ist vielleicht so mehr die göttliche Komponente aufgezeigt. Und wir haben hier eine Textstelle aus dem Johannes, von dem, wie er über Jesus schreibt, er sagt, oder von dem, wenn man darüber liest, dass Jesus nicht nur Mensch ist, sondern vor allem der verherrlichte Jesus. Wir lesen immer und immer wieder, dass Jesus die Rolle spielt. Er ist noch nicht verherrlicht worden, aber dieser Moment kommt. Und so hatten wir das auch in dieser Textstelle. Jesus ist der Messias und er wird teilweise vom Volk als Messias gefeiert schon. Dieses gesamte Setting, in dem wir uns befinden, finde ich ganz, ganz wichtig zu wissen, um die Brisanz dieser Worte, die Jesus spricht, zu erfassen, zu erkennen und auch auszulegen. Wir befinden uns beim Laubhüttenfest, das ist das Schukott, und ich mache das mal ganz kurz, die Erklärung, das ist wie, man könnte sagen, wie so ein Erntedankfest. Ja? Ein Fest, wo man die Erstlingsfrüchte gegeben hat und einfach als Opfer dargebracht hat und gesagt hat, Gott, vielen Dank für das, was du Gutes getan hast. Das ist einer der größeren Feiertage im Judentum. Unter anderem haben sie an diesem Tag auch sich daran erinnert, was Gott getan hat, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Und dann erinnern sie sich quasi daran, dass Israel in Hütten wohnten und so auch Gott in der Stiftshütte gewohnt haben. Deswegen nennt man das auch Laubhüttenfest. Und am Höhepunkt des Festes war so, dass am siebten Tag, sie haben es eine komplette Woche gefeiert, man muss sagen, die Juden haben was voraus, wir feiern meistens nur einen Tag, aber die feiern doch ein bisschen länger. Und am siebten Tag zogen die Priester siebenmal umher mit Weidenzweigen zum Brandopferaltar. Und dann fand am letzten Tag quasi die sogenannte Wasserspende statt. Und vielleicht würde ich sagen, von dem, wie ich das erlebe, ist in unserer Kultur so symbolische Handlung vielleicht nicht so extrem, gerade vielleicht auch in unserer Freikirche, nicht so extrem wie in anderen Religionen oder in anderen Kirchen. Und so ist es hier eine ganz, ganz wichtige Situation, dass was passiert, was den Menschen in ihrem Glauben, was ihnen wichtig war. Die Priester, sie schöpfen am frühen Morgen aus dem Teich Wasser und sind damit umhergewandert, das hatte ich schon gesagt, also in so einer Prozession. Und das Wasser wurde mit einer goldenen Kanne geschöpft und zusammen mit so einer Weinspende zum Brandopferaltar gebracht. Und dieser Höhepunkt des leiblichen und irdischen Festes war auch der Höhepunkt des inhaltlichen Festes, denn da ging es um dieses Wasser. Da ging es um dieses heilsspendende Wasser. Und haben gesagt, dieses Wasser, das hat Gott gegeben und das ist heilsspendend. Und jetzt tritt Jesus auf, an diesem großen Moment, als wahrer Heilsbringer und ruft die Dürstenden zu sich und spricht diese Worte, die ich eben vorgelesen habe, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das ist eine ganz, ganz besondere Situation, weil die Juden gesagt haben oder im Mittelpunkt haben, hey Gott und dieses Wasser. Und dann kommt Jesus und sagt im Grunde, dieses Wasser braucht ihr gar nicht, was ihr braucht, bin ich. Das ist eigentlich ein Skandal. Das ist wie vielleicht, weiß ich nicht, ob das trifft, wenn jemand hier einfach ankommen würde, vielleicht kennt ihr ihn vielleicht nicht, der sagen würde, ihr braucht diesen Lobpreis, dieses Lobpreiszeug nicht, ihr braucht keine Predigt. Was ihr braucht, ist, weiß nicht, ein leckeres Essen, das reicht. Mehr braucht ihr nicht, das braucht ihr nicht, ein Beamer braucht ihr nicht. Das ist eigentlich noch viel, viel krasser, als was ich jetzt als Beispiel genannt habe. Und in diesem Zusammenhang des Ritus spricht Jesus vom wahren Wasser. Das Wasser des Lebens, also etwas Lebensspendendes. Und das Faszinierende ist, Jesus spricht von dem, dass er sagt, wer dürstet, der kommt zu mir. Und es haben sich ein paar schlaue Theologen hingesetzt und überlegt, okay, wie ist das mit der Grammatik, so im Griechischen. Und die haben gesagt, okay, die Kommasetzung kann man woanders setzen, vielleicht auch nicht. Und dann gab es eine Bewegung in der Kirchengeschichte und ich würde sagen, sie hält immer noch an, so, dass jemand gesagt hat, okay, dieses lebendige Wasser, von dem Jesus hier spricht, das kann nur von Jesus kommen. Das ist, weil Jesus der Heilsbringer ist, weil er derjenige ist, der ans Kreuz gegangen ist. Und so haben sie dann diesen Satz ein bisschen umgeswitcht und geschrieben, wenn jemand dürstet, der kommt zu mir. Und es trinkt, wer an mich glaubt. Im Folgeschluss bedeutet es, dass der Vers 38 sich gar nicht sich auf Jesus bezieht. Ja, also die Schrift bezeugt, dass von seinem Leibe Ströme des lebendigen Wassers fließen. Was die Ströme des lebendigen Wassers ist, dazu kommen wir gleich. Also von wem kommen die Ströme des lebendigen Wassers? Da sagen die von Jesus. Allerdings möchte ich euch, vielleicht ist das gar kein Schock, aber doch vielleicht ein bisschen schockieren für diejenigen, die sagen, ey, ich spreche Jesus alles zu und er ist es, der viele und gute Dinge bewirkt. Wenn man allerdings den Satz in Vers 38 mit wer an mich glaubt beginnt, so wie auch im Elberfelder das übersetzt ist und in allen anderen normalen und guten Übersetzungen auch, so zieht sich die Aussage von dem Vers auf den Gläubigen. Ich löse das nochmal auf. Jesus spricht also nicht von mir fließen Ströme des lebendigen Wassers, von mir Jesus, sondern er sagt von euch fließen Ströme des lebendigen Wassers. Und in dem Zusammenhang spricht er auch von diesem heiligen, von diesem heilsbringenden lebendigen Wasser. Von euch fließt Leben, sagt Jesus. Und das ist für mich schlüssig, denn in 1. Korinther 3, Vers 16 wird davon gesprochen, dass die Gläubigen der Tempel des Heiligen Geistes sind. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das heißt, in uns ist tatsächlich etwas angelegt, was göttlich ist. Und es gibt manche, und ich würde sagen, es ist auch gut und sinnvoll, ja, Christus-zentriert zu sein und ihm alles zuzusprechen, zu sagen, weil das Kreuz im Mittelpunkt ist. Das Kreuz sollte und die Auferstehung natürlich im Mittelpunkt unserer Botschaft sein, sagen, Jesus ist derjenige. Aber jetzt steht Jesus auf und sagt, hey, Moment mal, von euch fließt das Leben. Das ist faszinierend für mich, weil das macht ja was mit mir. Und das ist insofern brisant, dass im Alten Testament die Aussage lediglich auf den Messias gedeutet wurde. Deswegen gibt es eine Bewegung, die sagt, hey, von Jesus fließen Ströme des lebendigen Wassers. Von dem Messias. Aber Jesus steht hier auf und sagt, nein, von euch. Ich bewirke, dass es bei euch passiert. Nicht nur ich, Christus, der Messias, habe den Geist, sondern auch von euch fließen Ströme des lebendigen Wassers. Jetzt ist es so, dass ich ein bisschen mal nachgeforscht habe, wo dieses lebendige Wasser, ich konnte mit dem Begriff lebendiges Wasser nichts anfangen. Ich wusste nicht genau, was bedeutet das. Ja, wenn ich weine, ist das dann Wasser und ist das lebendig, keine Ahnung. Und dann hatte ich ein bisschen geforscht in der Bibel und ich liebe das auch zu suchen und auch, wenn es dann passt, Sachen zu finden, von denen ich weiß, okay, das hat einen Zusammenhang. Ich würde jetzt gerne in der Bibel ein bisschen zurückspringen, wo dieses Bild vom lebendigen Wasser schon mal benutzt wurde. Und zwar gibt es in der Vision vom zukünftigen Tempel, gibt es einen Mann, Ezechiel, der hat ein Bildnis davon. empfangen, dass aus dem Tempel Wasser im Überfluss fließt. Und er beschreibt diese Qualität des Wassers. Und verbunden mit 1. Korinther, ja, dass vom Tempel her Wasser fließt und auch mit den Aussagen Jesu, dass von uns aus lebendiges Wasser fließt, glaube ich, könnte da ein inhaltlicher Zusammenhang sein. Und diese Vision möchte ich ganz kurz mal vorlesen. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirken und fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer, in das salzige Wasser, und das Wasser wird gesund werden. Und es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, überall, wohin der Fluss kommt, wird leben. Und es wird sehr viele Fische geben, und denn wenn dieses Wasser dorthin kommt, dann wird das Salzwasser gesund werden und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Und es wird geschehen, dass Fische an ihm stehen werden, von En-En-Gedi bis En-En-Glaim werden Trockenplätze für Netze sein. Fische von jeder Art werden in ihm sein, sehr zahlreich wie die Fische des großen Meeres. Seine Sümpfe und seine Lachen aber werden nicht gesund werden. Zur Salzgewinnung sind sie bestimmt. An dem Fluss aber, an seinem Ufer, werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor und ihre Früchte werden als Speisen dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Und das, dachte ich, ist eine faszinierende Stelle, weil in dem Moment wird von der Qualität dieses Wassers gesprochen. Und gehen wir mal davon aus, dass Jesus, der mich errettet und erlöst hat, tatsächlich diese Aussage macht und sagt, von dir fließt lebendiges Wasser. Dann will ich natürlich wissen, was ist das? Und hier spricht diese Bibelstelle von einem lebendigen Wasser, das vom Tempel fließt. Ein Wasser, das Leben schafft. Ein Wasser, das gesund macht. Wir als Jugend hatten jetzt die ganze letzte Woche ein Thema, wo es um unser Verhalten ging, um unsere Ethik, um das, wie wir quasi das umsetzen können, was wir gelernt haben, was uns als Identität ausmacht. Wenn ich anfange, Gottes Wort zu lesen, dann macht das was mit mir. Was ist quasi der Ertrag hinter dem Gleichheitszeichen bei dem Gleichnis? Was ist das, was man sieht? Das ist natürlich unsere Taten, das, was wir sagen, das, was wir machen. Und ich glaube, das ist ein Unterschied zu dem, was man, oder hoffentlich ein Unterschied zu dem, was man auch in der Welt sieht. Was sind die Früchte? Was sind die Früchte dieses lebendigen Wassers? Woran erkennt man das? Und wenn ich darüber spreche und sage, okay, lebendiges Wasser, das bringt Heilung, das ist für mich ein Bildnis, dass Menschen in meiner Umgebung, weil von mir lebendiges Wasser fließt, Menschen gesund werden. Menschen heil werden, Menschen Jesus erkennen. Und das Faszinierende ist, und das sage ich nicht mit einem Stolz, sondern das möchte ich auch mit einer Demut sagen, weil ich glaube, dass es genau diese Kreuzestat aufzeigt, ist, da wo Jesus sich erniedrigt hat, hat er uns erhoben. Und es macht was mit mir, meiner Identität, wer ich bin, dass ich weiß, okay, Jesus erhebt mich, er traut mir was zu, er gibt mir dieses lebendige Wasser, vielleicht sogar auch eine Verantwortung, um mich herum ein Segen zu sein, um mich herum Segen fließen, dieses Lebendige fließen zu lassen, dieses lebendige Wasser. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Jesus macht mit seiner Ansprache und der damit verbundenen mit dem damit verbundenen Aufruf zum lebendigen Wasser am Ende der Feierlichkeit deutlich, dass jedes weltliche Fest und alle äußerlichen Dinge niemals durststillend sein werden. Sie werden nicht befriedigend sein. Das, was wir suchen, das, was die Menschheit sucht, wird nicht durststillend sein, sondern Jesus allein ist durststillend. Lediglich das Wasser des Lebens schenkt das wahre Leben. Diese Bibelstelle zeigt zwei Ebenen auf. Wenn ich davon ausgehe, yay, das lebendige Wasser ist in mir, jetzt gehe ich in die Welt und schütte so viel aus, wie es geht, dann werde ich irgendwann gegen eine Wand laufen. Vielleicht spreche ich da sogar aus Erfahrung. Dann macht sich vielleicht Stolz in mir breit und ich denke, hey, ich kann sowieso alles. Diese Bibelstelle zeigt zwei Ebenen der Beziehung auf, die ich nochmal kurz vor Ende der Predigt nochmal aufzeigen möchte. Die erste Beziehung, die erste Ebene der Beziehung ist, dass wir zu ihm kommen, wenn wir Bedarf haben. Das ist so die Bedarfsebene. Jesus spricht das aus und spricht uns das zu. Das ist so der Indikativ, hey, wenn du was brauchst, ja, ich spreche dir das zu, du darfst jederzeit kommen. Wenn du Durst hast, dann musst du trinken. Und das Trinken kannst du bei mir haben. Das ist sogar ziemlich gutes Wasser, mit einer guten Qualität. Und die zweite Ebene der Beziehung ist, dass wir nicht nur nehmen, sondern auch geben. Das ist das, was diese Bibelstelle sagt. Wer dürstet, der komme zu mir und trinke. Aber von dir werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Von dir geht auch was aus. Wenn wir davon sprechen, dass Ströme von uns ausfließen, dann sind es immer Quellen auch für andere. Durch uns, die wir selbst dürsten und den Geist empfangen, können auch andere den Geist erkennen und empfangen. Das bedeutet nicht nur trinken, sondern tränken, nicht nur nehmen, sondern auch geben. Nicht nur den Durst gestillt bekommen, sondern auch eine Quelle für andere sein. Nicht nur Leben empfangen, sondern auch Leben weitergeben. Und sicherlich sind das auch Fragen, so was sind Gaben, die Gott mir gegeben hat oder Gott, wo hast du deinen Einsatzort für mich, wo darf ich meine Berufung leben? Es kam die Frage, Alex, wie kamst du dazu, Theologie zu studieren? Ich wollte erst gar nicht. Ich wusste irgendwie, Gott hat schon frühzeitig zu mir gesprochen, aber ich wollte nicht. Aber Gott hat gesagt, hey, das ist der Ort, wo ich dich haben möchte. Und nach wie vor, glaube ich, bin ich immer noch nicht ganz da angekommen, wo ich das Gefühl habe, dass Gott mich haben möchte. Das heißt, auch darin darf ich wachsen, wo der Ort ist für mich, Alex Kelly, wo ich empfangen darf, ist bei Gott, aber wo ich diese Ströme einfach auch fließen lassen darf. Wo ist der Ort, wo ich investieren kann? Und euer Ort ist hier in Bramfeld. Das ist eine ganz besondere Gegend. Wir waren schon ein bisschen hier spazieren und laufen. Und ich glaube, dieser Ort braucht Jesus. Ich glaube, dieser Ort braucht Menschen, die wissen, von mir fließen Ströme des lebendigen Wassers, weil ich ein Segen sein kann im Namen Jesu, ein Segen sein kann in diesem Stadtteil. Und dabei werden wir niemals unsere eigene Quelle sein. Nie werden wir aus eigener Kraft Leben spenden können. Denn es ist an einer kleinen Bedingung geknüpft, wer an mich glaubt. Wer an Jesus glaubt. Amen.